On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Medaillen im Bahnradsport und Tischtennis, wichtige Events im Motorsport und Handball und ein historischer WNBA-Titel. Dazu natürlich auch wieder reichlich Fußball. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 248 von On the Pitch, der Sportpodcast. Heute mal nicht mit Benny, den werdet ihr nachher noch in einzelnen Sprachnachrichten hören, dafür aber natürlich wieder mit mir, dem David und noch zwei weiteren Gästen, die ich heute gewinnen konnte. Ihr kennt sie beide aus unserem Podcast-Feed oder aus dem Podcast-Universum in unserer Umgebung, möchte ich sie mal nennen. Zum einen schöne Grüße nach Manchester an David Müller. Hi.
Grüß dich, David. Hallo, Luca. Oder soll ich vielmehr sagen, good evening?
Ja, tatsächlich. Ein multilingualer Podcast. Du kannst ja auch gleich mal erzählen, weshalb du da bist. Hat viel mit Fußball zu tun. Können wir nachher im Fußball drüber sprechen. Es geht unter anderem um Österreich und um Großbritannien. Aber dazu kann David später mehr erzählen. Und wir haben unter anderem auch deswegen, weil es das letzte DTM-Wochenende zuletzt gab, auch Luca Storms am Start. Aber sicherlich kann der auch noch zu mehr als zum Motorsport was beitragen. Moin, Luca.
Hallo.
Ja, und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Wir können einmal kurz durch die Themen durchfliegen, bevor wir dann reinstarten. Wir beginnen im ersten Take mit ein paar kurzen News, sprechen dann direkt über Motorsport, eben weil es gerade aktuell ja doch recht spannend ist. Dann sprechen wir über den Basketball, ja mit dem historischen WNBA-Titel. Im zweiten Take geht es mit Handball, Tennis, Wintersport und Radsport weiter, bevor es dann kurz vor dem Fußball noch um Darts, Tischtennis, Eishockey, Snooker und die NFL geht. Da werdet ihr natürlich auch Benny dann das erste Mal hören mit den Memos, die er mir noch zugesendet hat. Und im Fußball gibt es ja auch noch Länderspielpause, die Personalie Thomas Tuchel ist ein Thema. Wir sprechen natürlich aber auch über die deutsche Bundesliga, die Frauen-Champions League, die Europapokalspiele, die auf uns warten. Und auch, das hat sich David gewünscht, die Super League darf nicht fehlen, denn die hat beim letzten Mal ja einen ganz großen Platz in der Folge oder zumindest einen prominenten Platz in der Folge eingenommen.
Schön, dass du in der Hinsicht an mich gedacht hast.
Ja, sehr schön. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen, was es dann ist. Wir starten mit den Kurznews. Ich mach's auch kurz und kann euch berichten, dass beim America's Cup im Segeln nach 1995, 2000, 2017 und 2021 in diesem Jahr zum fünften Mal Neuseeland das Ganze für sich entscheiden konnte und die Trophäe, die Silberkanne genannt Old Muck, in Barcelona sich sichern konnte zum dritten Mal hintereinander in der 173-jährigen Geschichte des America's Cups, ist das jetzt noch keinem Team gelungen, dreimal hintereinander den America's Cup zu gewinnen. Also schöne Grüße und Gratulation ans andere Ende der Welt. Und wenn wir auf das andere Ende der Welt denken oder uns dahin begeben, dann könnt ihr das am Samstag digital tun. Denn, oder wer mag, kann auch gerne hinfliegen. Am Samstagabend ist die Ironman WM der Männer auf Hawaii. Die Frauenaustragung in Nizza hatten wir ja bereits gesprochen und das Ganze könnt ihr im ZDF verfolgen. Also lohnt es sich auf jeden Fall, ja auch da wieder mit deutschen Startern, unter anderem mit Patrick Lange und noch vielen weiteren. Also das, die zwei News, die ich euch nur mitgeben will. Und die erste Frage in die Runde, Segeln oder Ironman, ist das was für euch beide? Oder ist euch das irgendwie kein Begriff oder nichts, was ihr euch gerne anschaut?
Und da dann doch schon mal gerne mit, aber Segeln ist eher so etwas, das finde ich auch alleine komisch zu gucken, deswegen beginn aber gerne trotzdem mit dem Segeln, wenn du möchtest, David.
David, hast du mehr Bezug zu oder auch nicht wirklich viel?
Segeln ist bei mir wirklich eine klassische olympische Spielesportart.
Perfekt. Dann würde ich sagen, nehmen wir die Ausfahrt Nummer 3 und springen in den Motorsport. Luca, lass uns doch damit einsteigen, bevor wir gleich über den Formel 1 Grand Prix in Austin, Texas sprechen. Das 19. Saisonrennen der Saison 2024 und mit spannendem WM-Kampf rund um Norris und Verstappen. Mit dem Event, was am Wochenende zu Ende gegangen ist quasi. Die DTM-Saison ist zu Ende gegangen und es gibt einen Champion 2024. Du darfst uns gerne mal mehr verraten, was in Hockenheim und im Jahr davor so los war.
Ja, generell muss man sagen, wieder eine spannende DTM-Saison, keine Frage, über die insgesamt 16 Rennen, die sich über 8 Rennwochenende aufgeteilt haben. Am Ende Mirko Bortolotti, der Beste unter den Teilnehmern, unter den 20, die dauerhaft am Start waren. Und das Ganze hat sich eben, anders wie man es in den letzten Jahren in der Formel 1 dann noch gesehen hat, im letzten Rennen entschieden. Es ging zwischenzeitlich dann echt punktgleich ins Rennen. Besser gesagt, es gibt ja auch für die Qualifikation noch Punkte. Da konnte sich dann Mirko Bortolotti entscheidend dann auch noch den Punktevorteil sichern. Hat es dann im Rennen mit einem finalen zweiten Platz dann nach Hause gefahren. Pech im letzten Rennen für Kevin van der Linde, kam da irgendwie gar nicht zurecht, deshalb für ihn am Ende in der Endabwertung auch dann der Vizetitel. Und Mauro Engel, René Rast und Thomas Breining, der letztjährige Champion für Porsche, nur auf den folgenden Plätzen 3, 4 und 5. Aber generell muss man halt sagen, dass Mirko Bortolotti der DTM-Sieger ist oder DTM-Meister mit den wenigsten Rennsiegen jetzt in der neuen Ära der DTM, hat nur einen Rennsieg. Wenn man da vergleicht, in den letzten Jahren haben meistens 2 bis 3 Rennsiege gereicht für den Titel. Also von daher heißt das, oder in dieser Saison ist Mirko Bortolotti quasi Mr. Konstanz für DTM-Titel 2024.
Auch wenn man nicht so viele Rennen für sich entscheidet. Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Und wenn wir ans letzte Jahr zurückdenken, kann ich mich noch daran erinnern, dass wir hier bei On the Pitch den Kommentarausschnitt von Eddie Mielke hatten, wie Thomas Breining quasi am letzten Wochenende den Titel eingefahren hat.
Ja genau, das Ganze ja schon im Qualifying, das für Thomas Breining einfach mal als Ex-Champion die Saisonzusammenfassung generell, hat sich Porsche generell schwerer als noch im vergangenen Jahr, hat was mit der Einstufung der Fahrzeuge zu tun, die aber in diesem Jahr dann doch sehr ausgeglichen waren. Da hatte man gerade im letzten Jahr in den Anfangsrennen ein bisschen einen Vorteil, den er dann am Ende auch nutzen konnte, aber dieses Jahr viel Pech auch, je nachdem gehabt, auch mit einigen Boxenstops, deswegen nur auf Platz 5 in Anführungszeichen, aber das muss man auch eben erstmal schaffen, hat nämlich auch dann gleichzeitig den Sieger aus dem Jahr 2022, nämlich Sheldon van der Linde, hinter sich gelassen, also von daher das Feld sehr gut mit der Qualität auch weiterhin vertreten, deshalb, wenn man sich da auch alleine die Fahrer anschaut in der Wertung, da ist echt Namhaftes dabei, zum Beispiel wie Jack Aitken, der ja noch vor einigen Jahren in der Riege der Formel 1 unterwegs war,
genau. Ja. Stimmt, ja genau. Also das ist immer so ein bisschen der Punkt, der oft in den letzten Jahren zitiert wurde, habe ich lange nicht mehr gehört, in der Formel E oder in der DTM ist doch ein Platz frei, deswegen ist da schon der ein oder andere Name, den man entweder mal in der Formel 1 Umgebung gehört hat oder den man vielleicht mal hören wird, Stichwort Pascal Wehrlein und sowas zum Beispiel auch noch. Genau, und ich würde sagen, wir springen in diese Weltmeisterschaft gleich rein, in die Formel-1-Weltmeisterschaft. Es waren jetzt 4 Wochen Pause zwischen Singapur und Mexiko, eine ungewöhnliche Herbstpause, zwischen Singapur und den USA natürlich. Mexiko ist jetzt das nächste Rennen und wir sprechen über das, was in Austin passiert ist. Ganz kurz vorneweg, es war ein Sprintwochenende, das konnte dieses Sprintrennen Max Verstappen für sich entscheiden. Ganz wichtig für die WM, wir werden gleich erzählen, warum. 8 Punkte für ihn, Sainz dahinter mit 7, Norris auf Position 3 mit 6 Punkten. Dann auch sehr, sehr erfreulich, dass beide Haas in die Punkte gefahren sind. Gene Haas, der Teameigentümer, war auch an der Strecke, deswegen gar nicht mal so schlecht für die Fahrer. Magnussen 2 Punkte, Hülkenberg 1 Punkt und auch ein richtig respektables Wochenende hat ein Argentinier hingelegt. Franco Colapinto, der erste argentinische Formel-1-Fahrer seit 2001, hat ein richtig gutes Wochenende hingelegt. Wir blicken mal aufs Qualifying, also die Startaufstellung für das Rennen. Norris, Verstappen, Sainz. Und da sah es zunächst nicht danach aus. 17 schnellster im Qualifying, Franco Colapinto fährt aber am Ende tatsächlich in die Punkte, holt einen Punkt, zwischenzeitlich sogar die schnellste Rennrunde, die es am Ende aber nicht geworden ist. Am Ende der erste Doppelsieg seit Australien für Ferrari. Leclerc und Sainz gewinnen. Verstappen noch auf 3, Norris nur auf 4 und das Ganze mit einer 5-Sekunden-Strafe, die für ordentlich Aufregung gesorgt hat, Luca.
Ja, genau. Also die Zeitstrafe im Rennen Norris gegen Verstappen sind einige nicht gewesen. Also gerade wie die Entscheidungsfindung dann doch getroffen worden ist. Man hätte das Ganze anders regeln können. Nämlich hätte man einfach direkt den Platz getauscht. Das ist eben nicht passiert. Das hat echt einige Runden gedauert. Und dann in der letzten Runde, wie das Rennen eigentlich fast schon mehr oder weniger vorbei war, kam dann die Meldung, hey, es gibt die 5-Sekunden-Strafe für Norris. Er hat sich dann auch nach dem Rennen gefragt, im Teamradio, das hat man noch gehört, hat sich dann selber die Frage gestellt, ja, hätte ich ihn einfach mal vorbeigelassen, aber ich finde, das muss dann schon von ganz oben kommen, dass nämlich die Rennkommissare dann sagen, hey, mach den Platztausch, vor allen Dingen, dann wäre es auch auf der Strecke entschieden worden und die Fans, die dann an der Strecke stehen in Austin, Texas, wissen vielleicht auch nicht ganz genau, je nachdem, wo man steht, was da überhaupt passiert ist und warum Norris Vierter geworden ist und nicht wie auf der Strecke Dritter.
Jetzt sind es noch 5 verbleibende Rennwochenenden. Max Verstappen konnte den Vorsprung in der Fahrer-WM auf 57 Punkte aufbauen, auf Lando Norris, so rum. David, glaubst du denn, dass der Brite da noch eine Chance hat, am Niederländer vorbeizukommen oder wird es am Ende doch ein recht eleganter Weg noch zu Titel Nummer 4?
Nach diesem Wochenende würde ich mal sagen, dass das jetzt eher schwierig wird. Ich hoffe auch ehrlicherweise jetzt nicht mehr drauf, weil wir wissen ja alle, wie Max Verstappen sonst darauf reagieren würde. Ich war ja gestern auch ehrlicherweise froh, dass Norris dann da die Strafe gekriegt hat, weil sonst wäre ja Max Verstappen womöglich zurückgetreten. Das hat er ja die letzten Wochen immer angedroht. Zumindest jetzt mal Spaß beiseite. Also ich glaube tatsächlich, dass Red Bull bzw. dass Verstappen jetzt so ein bisschen den Funken gebraucht hat. Vielleicht hat jetzt die Pause auch ein bisschen geholfen. Und dass sie jetzt die letzten Punkte auf dem Weg zur Weltmeisterschaft jetzt auch noch holen werden. Ich möchte jetzt nicht die Frage in den Raum stellen, wie es dann in Zukunft weitergeht, weil ich finde, Verstappen und Red Bull haben zusammen einfach keine Zukunft. Da ist schon zu viel Porzellan zerschlagen worden. Auf der anderen Seite steht ja für nächstes Jahr dann auch schon wieder alles fest. Aber gut, okay. Weiß ich jetzt auch nicht. Man wird es aber auf jeden Fall jetzt über die Runden bringen. Wie gesagt, für mich war dieses Rennen in Austin war so ein bisschen der Schlüssel, wo ich mir gedacht habe, okay, wird Verstappen jetzt den Konter setzen wird, dann ist für mich die Sache klar. Falls nicht, dann wäre es wirklich spannend geworden. Aber ich glaube, da jetzt der Funke wieder ein bisschen auf Seiten von Red Bull steht, werden sie das jetzt auch irgendwie ins.
Also wird das mit der Fahrer-WM mutmaßlich auch funktionieren. Wenn wir auf die Konstrukteurs-WM gleich blicken, dann ist es da aber auch nochmal sehr spannend. Was gibt es noch zum Rennen zu sagen? Die Pause von Bernd Mailänder ist vorbei, das erste Mal seit Juni. In Kanada ist wieder ein Safety-Car-Einsatz vonnöten gewesen. Das Ganze liegt am, ja, nicht ganz unbekannten Fahrer. Lewis Hamilton ist schon nach einer Runde im Kiesbett gelandet, an der gleichen Stelle, an der auch George Russell
nach am drei Tag Runden zu ist es passiert. Ist. Ach, also das war nicht direkt Runden, in der ersten Runde, ja genau. Aber alles ja,
dann,
gut.
Dann ist es hier falsch eingeht. Dings in meiner Tabelle, aber stimmt, du hast recht. Ja, es hat den gleichen Abflug gemacht in der vorletzten Kurve wie George Russell auch am Wochenende. Der hat übrigens 8 Punkte eingefahren, also kein gutes Wochenende für Mercedes. Nico Hülkenberg nach Platz 6 im Sprint-Qualifying am Ende 4 Punkte für Haas. Liam Lawson holt noch 2 Punkte im Racing Bull und Franco Colapinto, wie gesagt, mit einem Punkt. Magnussen schrammt an den Punkten vorbei. Gasly und Tsunoda bekommen jeweils noch Strafen für abseits der Strecke befindlich sein. Also was bleibt? Ferrari-Doppelsieg, Verstappen verliert keine Punkte, sondern macht sogar noch Boden gut auf Norris. Auf die WM haben wir gerade schon geblickt. Wie gesagt, 57 Punkte Vorsprung für Verstappen auf Norris. Leclerc dahinter, auch gar nicht so weit weg von Norris. Es sind 22 Punkte, da kann sich eigentlich noch einiges drehen. Und in der Konstrukteurswertung, da müssen wir auf jeden Fall drauf schauen, McLaren auf Platz 1, 544 Punkte, 40 Punkte dahinter, also quasi nichts. 504 Red Bull Racing und dann nur 8 Punkte dahinter, 496 Ferrari. So einen offenen Dreikampf an der Konstrukteurs-WM-Spitze habe ich auch lange nicht erlebt.
Nee, also das muss man ganz klar sagen, dass McLaren da mit den 40 Punkten Vorteil aktuell dann in Richtung Mexiko reisen wird, ist schon ein Vorteil in dessen, dass man halt einfach zwei funktionierende und top agierende Fahrer daran hat. Wenn man auch wieder schaut, wo Teamkollege von Max Verstappen, Sergio Perez, wieder unterwegs war mit dem 7. Gesamtplatz im Rennen, im Hauptrennen, wenn man es so sehen möchte, im Grand Prix und in der Qualifikation nur 10. und im Sprint außerhalb der Punkte gefahren ist, ist es einfach das, was dann am Ende den Unterschied macht. Sieht man dann auch ganz klar, dass dann 354 Punkte von Verstappen kommen. Also das ist der Wahnsinn. Der könnte im Endeffekt ein eigenes Team aufstellen, wäre im Vergleich dazu sogar 10 Punkte vor Mercedes in der Konstrukteurmeisterschaft. Das hat irgendwie auch zu diesem Wochenende bei Mercedes gepasst, finde ich. Aber Konstrukteursmeisterschaft, Ferrari knapp dran, Red Bull immer noch in Reichweite zu McLaren. Aber wenn man so konstant weiterfährt, also im Falle von McLaren und Red Bull eben nicht die Konstanz auch mit Sergio Perez an den Start bringt, dass man mal konstant auch wirklich in die Top 5 fährt, weil da gibt's einfach die großen Punkte, dann wird's echt schwer für die Österreicher.
Wir haben in den letzten Monaten immer davon gesprochen, dass es quasi schon irgendwie so ein bisschen Lustverlust ist, wenn man Formel 1 guckt, dass man es irgendwie auch nicht so ganz gerne gemacht hat. Aber ehrlicherweise, das Rennen gestern hat mich so ein bisschen angefixt, zumindest um das Saisonfinale so ein bisschen wieder intensiver zu verfolgen. Der US Grand Prix war der Auftakt in einen Tripleheader. Bereits an diesem Wochenende geht es dann in Mexiko statt, auf sehr, sehr hoch befindlicher Strecke auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez rund. Rennstart am Sonntag ist um 21 Uhr, danach steht noch Brasilien auf dem Programm und dann ist wieder zwei Wochen Pause, dann geht es in Las Vegas weiter, dann folgt Katar und am 8. Dezember. Also das ist schon fast Weihnachten ist dann das letzte Rennen in Abu Dhabi. Also 24 Saisonrennen, David, da guckt man dann doch am Ende auf jeden Fall noch mal ein bisschen intensiver hin.
Ja, definitiv. Also gerade, ich sag jetzt mal so, die Strecken, die jetzt noch kommen, gerade in Bezug auf den Dezember, es wird ja nochmal dann ganz besonders. Und das ist ja, je dunkler es draußen wird, umso mehr hockt man sich vor den Fernseher mit einem Teechen oder einem Glühwein in der Hand. Und dann kann man zum Abschluss doch nochmal schön Formel 1 schauen. Vielleicht, bevor wir das Thema zumachen, hätte ich noch eine Frage an euch. Es wurde ja jetzt in der letzten Woche, war das ja, glaube ich, gedroppt von der FIA, dass es zur neuen Saison den Punkt für die schnellste Rennrunde nicht mehr geben wird. Ich weiß gar nicht,
ob es... Luca und ich tatsächlich.
Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es jetzt mittlerweile eine offizielle Begründung dafür gibt. Als es verkündet wurde, gab es die nicht. Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll, deswegen frage ich mal die richtigen Experten hier.
Ja, also Luca und ich haben darüber gestern Abend auch diskutiert. Ich fand es immer so ein nettes Gimmick. Ich glaube, Luca, da waren wir auch uns relativ einig, dass es immer ein Goodie war. Die Regel war natürlich auch für Neulinge mal ein bisschen schwer verständlich, wie jetzt gestern auch passiert. Wenn jemand außerhalb der Top 10 die schnellste Runde fährt, gibt es eben keinen Bonuspunkt obendrauf. Dass es am Ende Weltmeisterschaften entscheiden kann, ist natürlich Fakt, aber in der Formel 1 noch nicht vorgekommen. Luca kann aus anderen Motorsportserien berichten, dass durchaus sowas dann schon mal einen Unterschied machen kann. Ich für meinen Teil hätte es auch gerne weiter behalten, aber ja, das ist jetzt nicht das größte Stellschraubending, an dem man drehen kann, wenn wir uns an DRS und andere Dinge halten. Aber ja, von mir aus kann man machen, muss man aber nicht, Luca.
Ja, vermehrfachten Ausfällen, also das wollte man dadurch verhindern, dass Leute eine schnellste Runde fahren, also mit weichen Reifen dann fahren und einfach eine schnellste Runde jemanden aus den Top Ten rausnimmt, dass also weil dieser Punkt dann eben einfach gar nicht mehr vergeben wird. Das lösen andere Serien tatsächlich ein bisschen besser, heißt also im Endeffekt, wichtig ist, dass du in den Top Ten bist, um diese Punkte dann auch zu bekommen. Wenn nicht, kriegt dir einfach jemand anders aus den Top Ten, der dann dort die schnellste Runde bekommt. Ja, klar, liegt jetzt auch schon einige Jahre her, besser gesagt 10 Jahre, in der Formel E gab es da die Entscheidung, schnellste Runde zwischen Di Grassi und Buemi, die dann auf der Strecke ausgefahren worden ist. Klar, wenn es um einen Punkt geht, ist dieser eben entscheidend, aber tatsächlich glaube ich, ist es jetzt nicht, was in der Formel 1 gerade aufgrund der hohen Rennanzahl über die Saison da den Unterschied macht. Anders zum Beispiel, wenn man dann Qualifying-Punkte vergeben wird, wenn die besten drei irgendwie im 3-2-1er-Schritt Punkte kriegen, das macht dann über eine Saison dann doch schon einen Unterschied, gerade wenn man jetzt auch mal die letzten Qualifying-Ergebnisse in der Formel 1 sieht, das macht über eine Saison dann schon einen deutlichen Unterschied als jetzt diesen einen Punkt zur schnellsten Runde, vor allen Dingen, weil den auch immer jemand anders bekommt.
Ja. Das also die Diskussion zur schnellsten Runde. David, hast du noch was dazu?
Nee, war eine reine Wissensfrage und ihr habt sie mir wunderbar beantwortet. Das hatte ich mir vorgestellt.
Perfekt, dann sehr schön. Dann sind wir beim letzten Thema dieses ersten Takes angekommen und zwar im Basketball. Ein quasi historischer Triumph. Marlies Aßkamp hat im Jahr 2002 als erste Deutsche einen WNBA-Titel gewonnen. Das ist für alle, die heute Morgen das Morgenmagazin gesehen haben, keine Football-Liga, sondern die Frauenausgabe der NBA, also der größten Basketball-Liga der Welt. Und jetzt haben die New York Liberty erstmals die WNBA-Meisterschaft gewonnen. Sie sind das einzige Franchise, das es vorher noch gar nicht geschafft hat, diese Meisterschaft zu gewinnen. Und wir haben ja bereits drüber gesprochen, es ist eine Best-of-Five-Serie gewesen gegen die Minnesota Lynx, die auch schon 4-mal erfolgreich waren. Geteilte Rekordsiegerin in diesem Wettbewerb und das letzte Spiel konnte jetzt nach Verlängerung 67-62 gewonnen werden. Warum erzähle ich euch das? Wenn ihr die letzten Folgen gehört habt, wisst ihr es natürlich. Die Nationalspielerin Leonie Fiebig, die auch im besten Rookie oder im All-Rookie-Team der Saison ist, und Niora Sabala haben beide mitgespielt, jeweils 13 Punkte und 7 Rebounds. 5 der 7 Punkte in der Verlängerung mitgemacht. Die haben da maßgeblich dazu beigetragen, dass die Liberty eben jetzt erfolgreich gewesen waren. Auch Dirk Nowitzki hat gratuliert. Also das ist ein richtig schöner Erfolg für die Basketball-Damen. Sabelli hat ja auch schon bei der Nationalmannschaft Olympia das Viertelfinale erreicht, also ein schöner Erfolg für den deutschen Basketball, der aber, David, irgendwie auch nur so halb wieder mal Aufmerksamkeit in Deutschland bekommen hat.
Ja, leider, obwohl das ja wirklich ein herausragender Erfolg ist, weil man natürlich auch, wenn du sagst, dass da jetzt die Berichterstattung nicht so groß drüber war, dass man aber trotzdem merkt, auch der Frauenbasketball wächst weiter kontinuierlich. Und wir sind da vor allem erfolgreich, beziehungsweise haben dann auch erfolgreiche Spielerinnen in den Staaten. Wir erinnern uns ja alle an die 3x3-Basketballer, ist noch gar nicht so lange her. Also insofern, ja. da wächst etwas heran und das ist doch nicht nur für die Sportart schön, sondern auch für den Frauenbasketball. So muss man es am Ende des Tages ja trotzdem leider immer noch sagen, weil es da immer noch große Unterschiede gibt. Und von daher wächst und gedeiht es wie eine schöne Pflanze. Das ist doch großartig und ist auch toll, sich das anzugucken. Das ist ganz, ganz toller Sport und so sollte es weitergehen. Vor allem auch in diesem Bezug, dass man ja jetzt sagen muss, dass beim Herrenbasketball, wir haben ja gedacht, nach der WM und nach auch einem guten Olympiaturnier, dass man auf der Welle da weiterreiten kann und das ist nicht so wirklich der Fall.
Ja, absolut. Und dann würde ich sagen, Gratulation erstmal an die beiden und an die New York Liberty. Und dann müssen wir einen ganz kurzen Schwenk machen und drücken ein bisschen aufs Tempo mit Blick auf die Uhr. Denn im Basketball war natürlich noch ein bisschen mehr los. Interessanterweise waren die Ulmer, also im Herrenbasketball, Ratio vom Ulm, das erste deutsche Team, das bei einem NBA-Vorbereitungsspiel angetreten war. Die haben gegen Portland verloren. Warum erzähle ich euch das? Weil die NBA wieder losgeht. Am Mittwochabend mit dem Spiel Celtics gegen Knicks. 1.30 Uhr ist Tip-Off. Mittwoch spielen auch noch die Lakers gegen Minnesota. Und dann steigt eben auch die NBA wieder los mit der Regular Season 24-25. Das auf jeden Fall auch nochmal ein kleiner TV-Tipp für die lange Nächte, die man damit verbringen kann. Auch ran wird er weiter im Free-TV-Spiele übertragen und in der BBL, im deutschen Basketball, wurde auch gespielt. Was kann man da berichten? Die Ulmer haben nach der USA-Reise gegen Oldenburg verloren. Frankfurt war gegen Vechta erfolgreich, die das Sensationsteam aus dem letzten Jahr waren. München hat verloren und auch Alba. Das ist sehr, sehr interessant, weil das sind ja die beiden Euroleague-Teams. Das sah unter der Woche ein bisschen besser aus. Da war München nämlich zu Hause gegen Paris erfolgreich. Und Alba hat zu Hause leider nicht gewinnen können. Die haben gegen Fenerbahce 71-78 verloren. Das ist das Basketball-Update. Und dann würde ich sagen, machen wir eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder da mit Handball, Tennis, Wintersport und Radsport. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im zweiten Take. Zunächst mit dem Handball. Wir starten mit dem Europapokal, denn der ist in dieser Woche wichtig, um zu verstehen, was am Wochenende passiert ist. Es geht damit los, dass in der Champions League Magdeburg verloren hat gegen Nantes und Kiel hat letztes Jahr Champions League gespielt. Die Füchse, das ist das alles Entscheidende. Die waren auf einer langen Reise unterwegs bis nach Lissabon, haben gegen Sporting gespielt und verloren 35-33. David, bevor dann am Wochenende das große Spitzenspiel auf dem Programm stand, gegen die MT Melsung, also Platz 1 gegen Platz 2 in der Tabelle. Melsung unter der Woche zwar auch European League gespielt, am Donnerstag allerdings zu Hause, also mussten nicht reisen, haben gegen Skopje hoch gewonnen. Das Ex-Team des Trainers. Und dann gab es das Spitzenspiel in der Rotenbachhalle Kassel und Melsungen gewinnt 33-31 gegen die Füchse und übernimmt die Tabellenführung in der HBL.
Ja, ein ganz enges Spiel. Zwei Tore Unterschied, das ist ja Handball, ist es ja quasi gar nichts. So, und ich weiß nicht, ob du mir da einen Wink mit dem Zaunpfahl geben solltest, ob das was mit den Reisen zu tun hat. Das würde ich jetzt an der Stelle vielleicht nicht so hochhängen, weil ich meine, im Fußball ist es ja auch so, dass man mitunter weit reisen muss. Also in dem Sinne, wie gesagt, war ein absolutes Topspiel, auch gerade was die Offensiven angeht. Und am Ende hat sich die MT da durchgesetzt. Und es beweist aber einmal mehr, was für eine Leistungsdichte wir in der HBL haben. Ich will nicht schon zu viel spoilern, aber es gab ja am Sonntag dann durchaus mit Hannover gegen Flensburg da ja eine kleine Überraschung. Ich sag's jetzt vielleicht einmal vorweg. Hannover hat mit 31-30 gewonnen. War, glaube ich, ein Freiwurf in allerletzter Sekunde, den der TSV zum Sieg verwandelt hat. Also beweist einmal mehr, was die HBL für eine spannende Liga ist. Und da habe ich den THW Kiel und Magdeburg noch gar nicht erwähnt.
Ja, absolut. Macht unfassbar viel Spaß. Ja, auch die anderen Teams international erfolgreich gewesen. Also Kiel, Flensburg und Gummersbach haben unter der Woche auch in der European League gewonnen. Und eben auch dann, was am Wochenende in der Liga passiert ist, großartig. Aus hessischer Sicht müssen wir sagen, dass es für Wetzlar ganz wichtig ist, jetzt endlich mal einen Sieg gelandet zu haben. Und das gleich gegen Hamburg. Das ist auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern. Das begann schon am Donnerstag. Die Löwen waren erfolgreich. Dann gab es ein kleines Traditionsduell, Gummersbach gegen Eisenach. Mit besserem Ende für die Gummersbacher. Und Sonntag, ja, du hast es erwähnt, David, Hannover gegen Flensburg, die Sieglosserie ein wenig beendet, gut für die Recken. Magdeburg gewinnt gegen Leipzig und Lemgo gewinnt gegen Stuttgart. Also ich finde, die HBL ist gerade, auch weil sie so unfassbar eng ist im Moment, also wenn wir uns jetzt angucken, Platz 8 bis 3 nach vorne hin haben alle 10 Punkte. Vorne Melsung und Hannover jedenfalls mit 12 noch. Das ist total eng, macht mega viel Spaß. Es ist alles offen im Kampf um die europäischen Plätze und Meisterschaft sowieso. Also unfassbar eng, macht total Fun, sich das mal reinzuziehen.
Ja, definitiv. Und da werden wir ja in den nächsten Wochen dann es nochmal auch nochmal ein bisschen mehr bekommen. Wie gesagt, europäische Wettbewerbe haben da ja auch schon begonnen. Vielleicht nochmal abschließen, dass ja Magdeburg das kleine Derby gegen Leipzig gewonnen hat. 35-29. Und ja, was ja auch crazy ist, du hast gerade gesagt, Platz 3 bis 8 und auf Platz 9 steht Flensburg. Hätte man jetzt, ja, glaube ich, auch nicht so gedacht. Und weil ich ja auch ein kleines Thüringer Herz habe, freue ich mich auch, wenn Eisenach in Gummersbach verloren hat. Dass aber der THSV, ganz langsam Eisenach, ja, auf Platz 12 steht, nach einem sehr schwierigen Saisonstart.
Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall mit. Wir sind ja gefühlt noch näher an Eisenach als du, wenn du in Erfurt bist, auf jeden Fall.
Ja, stimmt.
Ja, genau. Olli Rogisch erhält neben seiner Rolle als Sportkoordinator bei den Löwen, die Nationalmannschaftsabwehrlegende, nun auch die Rolle als Markenbotschafter beim DHB. Und dann, würde ich sagen, sind wir für den Handball durch und kommen zum Tennis. Da müssen wir natürlich nochmal über den Youngster Engel sprechen aus der vergangenen Woche. Wir haben über Justin Engel gesprochen, der gegen Cirundolo ran musste. Der hatte Engel ja beim ATP-Turnier in Almaty richtig erfolgreichen Turnierstart gehabt hat, den Viertelfinaleinzug dann allerdings verpasst hat, gegen Cirundolo verloren. Das müssen wir aber auch berichten, weil es eben nicht irgendwie war, sondern trotzdem mit erhobenem Haupt 4-6 und 6-7. Deswegen Gratulation dafür und dazu. Wir müssen auf jeden Fall mal die Augen und Ohren offen halten, dass wir in den nächsten Jahren noch was von ihm zu hören bekommen. Und dann springen wir nach Saudi-Arabien zum Six Kings Slam, einem Turnier der großen Allstars und Emporkömmlinge in Riad, mit mehr Preisgeld als bei den Grand Slam Turnieren, das in diesem Jahr, und so ehrlich muss man sein, mir sportlich relativ egal ist. Wir können sagen, dass Jannik Sinner, ja, auch mit Dopinggeschichten rundum sich befindlich, ja gerade das trotzdem für sich entschieden hat, hat am Ende gegen Alcaraz im Finale gewonnen, hat sich kolportierte 6 Millionen Dollar Siegprämie eingeheimst, aber emotionaler Höhepunkt war wahrscheinlich das letzte Aufeinandertreffen, mutmaßlich von Nadal und Djokovic. Im Spiel um Platz 3 hat der Spanier verloren, aber trotzdem natürlich einer der ersten Stationen der emotionalen Abschiedsreise, David.
Ja, definitiv. Es ist ja eigentlich irre. Normalerweise würde einem gerade bei so einem Turnier das Spiel um Platz 3 herzlich egal sein. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt bei anderen, also normalen ATP-Turnieren überhaupt auch noch ein Spiel um Platz 3 gibt. Ich glaube eher nicht. Nee. Und bei den Grand Slams ja sowieso nicht. Aber ja, ist vielleicht auch ganz schön, ihm dieses Spiel da zu geben. Ich hoffe, mein Zimmer ist ja ein bisschen hellhörig. Ich hoffe, das hört man nicht auf der Aufnahme. Wenn doch, überhört das einfach. Ich habe nur jemand gerade ganz laut genießt. Wo waren wir? Bei
Gesundheit.
Bei Rafael Nadal waren wir. Nein, eine absolute Legende, die da von Bord geht. Und in dem Falle sage ich mal so, umso mehr Spiele er noch hat, desto besser für uns. Denn wir werden die Zeit wird kommen, wo wir ihn sehr, sehr vermissen werden. Aber da ist er ja auch nicht der Einzige.
Ja, absolut. Im nächsten Monat in Malaga gibt es Davis Cup. Da werden dann die letzten Spiele für Rafael Nadal anstehen. Danke für alle Momente, die wir auf dem Platz geteilt haben. Es war eine tolle Rivalität. Du hast mich über meine Grenzen hinausgetrieben. Ohne dich wäre ich nicht der Spieler geworden, der ich bin. Das hat Rafael Nadal zu Novak Djokovic gesagt. Ehrlicherweise hätte man das aber auch genauso andersrum erwarten können. Also sehr, sehr großartig, dass die beiden, zwei der Big Four, die ja noch aktiv sind, hier diese Momente miteinander teilen. Und wie gesagt, wir freuen uns jetzt schon oder haben auch vielleicht ein bisschen Bammel vor den emotionalen Momenten dann beim Davis Cup. Ja, und wenn wir schon beim emotionalen Abschied sind, machen wir da gleich weiter, denn auch Dominic Thiem. Hat ja angekündigt, seine Karriere zu beenden. Es gab ein Exhibition-Match gegen Alexander Zverev und der US Open-Sieger von 2020. Der Österreicher konnte das auch für sich gewinnen. Sportlich auch das hängen wir nicht allzu hoch, aber die Wiener Stadthalle war richtig gut gefüllt. 31 Jahre alt, wenige Tage vor seinem Karriereende. Wie damals ja auch in New York gegen Zverev gewonnen. Auch da große emotionale Tennismomente beim Abschied von Dominic Thiem.
Ja, absolut. Ich weiß nicht, ob es jemals einen besseren österreichischen Tennisspieler gab. Wobei, da will ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil insbesondere ich in der tiefen Tennis-Vergangenheit jetzt nicht so viel Ahnung habe. Aber vielleicht nochmal ein Hinweis an die netten Leute in Österreich, die die Nachrichten für die Straßenbahnen schreiben. Dominic Thiem.
Was?
Also Dominic wird mit K, wird mit C und nicht mit K geschrieben. Das fand ich gestern sehr peinlich, als ich das in einer Wiener Straßenbahn gelesen habe. Also, liebe Österreicher, ihr solltet doch wissen, wie euer Tennis da geschrieben wird. Aber gut, okay, machen wir weiter.
Ja, das ist ein Punkt, der natürlich wirklich für Verwunderung sorgt, das stimmt. Also, wir wünschen Dominic Thiem alles Gute, eine Karriere, die natürlich, zumindest wenn es nach uns Tennisfans geht, gerne noch hätte länger gehen können, natürlich auch viele Titel wahrscheinlich verletzungsbedingt vielleicht nicht geholt, die man hätte holen können. Es waren auch viele Prominente vor Ort, Boris Becker, Tommy Haas, André Schürrle waren da, um sich von Dominic Thiem in der Wiener Stadthalle zu verabschieden. Also alles Gute dahin. Und dann gibt es noch eine News, die wir zu besprechen haben. Nur News halber müssen wir nicht drüber sprechen oder zumindest nicht drüber diskutieren. Nächstes Jahr wird es in Wimbledon keine Linienrichter geben. Also auch da das Video-Line-Calling wird eingeführt. Das heißt, die French Open sind das einzige Grand-Slam-Turnier nächstes Jahr, wo es eben noch Linienrichter gibt, Stand heute. Und dann kommen wir zum Wintersport und dann nehmen wir Luca auch wieder ein bisschen mit rein. An diesem Wochenende steht der Riesenslalom-Saisonstart bei den Ski-Alpinen an, auf dem Brettenbach-Ferner in Sölden. Die große Frage ist, wird Marcel Hirscher fahren oder nicht? Samstag und Sonntag, 10 Uhr erster Durchgang jeweils, 13 Uhr zweiter Durchgang. Wie groß ist das Vorfreude-Level schon?
Ja, also Wintersport macht immer Spaß, aber irgendwie ist es noch nicht so da. Ich meine, Sölden kommt ja dann doch immer sehr früh im Verhältnis zu den anderen Stationen. Ja. Aber dennoch, wenn man das dann sieht, kommt man dann auch so langsam rein. Also spätestens wenn Biathlon, aber das ist ja in dem Sinne komplett anders, spätestens wenn das wieder losgeht, dann ist die Wintersportsaison für mich zumindest persönlich gestartet. Aber jetzt am Wochenende geht's ja schon los. Und da stellt sich ja schon eine Frage ganz groß, ob Hirscher fährt oder nicht. Was, jetzt mal die Frage an dich selber, fährt er denn? Also was denkst du daran dazu, ob er fährt oder nicht?
Ja, er hat ja jetzt so ein bisschen wieder den Wind aus den Segeln genommen und gesagt, ja, vielleicht lasse ich es dann doch nochmal bleiben, will dann später einsteigen. Großes Fernziel ist auf jeden Fall die Heim-WM. Er hat ja auch gesagt, dass das Projekt vielleicht sogar nur auf ein Jahr beschränkt ist, weil Heim-WM in Saalbach-Hinterklemm natürlich ein logisches Ziel für einen österreichischen Skirennfahrer. Dadurch, dass er die Wildcard hat, kann ich mir aber schon vorstellen, dass er sich, wenn er sich gut fühlt, das vielleicht auch einfach spontan entscheidet. Vielleicht ist der Wunsch auch einfach größer bei mir als die realistische Einschätzbarkeit, deswegen sage ich jetzt einfach mal, er fährt. Lukas Broughton ist ja auch noch so ein Comeback-Kandidat, mal gucken, ob wir den da jetzt am Wochenende schon sehen. Lindsay Vonn gab es ja auch Gerüchte, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Also ich sage jetzt einfach mal, er fährt. Aus deutscher Sicht übrigens auch natürlich viele dabei, die wir kennen. Emma Eicher, Lena Dürr bei den Frauen, unter anderem bei den Männern, Stefan Luiz, Lino Strasser und natürlich auch der ewige Weltmeister Alex Schmid. David, Vorfreude-Level bei dir. Wann beginnt die Wintersportsaison für dich?
Ich muss wirklich sagen, erst Anfang Dezember. Also so, sagen wir mal, vom Feeling her. Also ich weiß ja, Sölden ist ja wirklich immer sehr, sehr früh. Und da muss ich auch wirklich sagen, da kommt ja auch meistens dann immer, ist dann noch eine Zeit dazwischen, bis es dann so richtig losgeht und dann auch mit allen Sportarten losgeht, nicht nur Ski-Alpin. Von daher, ich muss dann noch ein bisschen warm mit werden, beziehungsweise es muss draußen einfach noch ein bisschen kälter auch werden. Und wir haben ja auch noch wirklich genug andere Sportarten, die zum Teil dann auch jetzt erstmal zu Ende gehen müssen. Und dann nimmt der Wintersport dann, wenn es auch wieder Winter ist, eine ganz zentrale Rolle ein. Aber darauf freue ich mich auch definitiv.
Genau so ist es. So, für alle Skisprung-Nerds da draußen habe ich noch eine kleine Nachricht. Schanzenrekord in Hakuba auf der legendären Olympiaanlage von 1998. Ein gewisser Tomofumi Naito, 140,5 Meter, sonst wurde da immer Sommer Grand Prix ausgetragen. Dieses Jahr nicht. Also gucken wir mal, ob der Kollege, der schon mal im Weltcup in Klingenthal und in Lillehammer dabei war, ob der im Weltcup-Zirkus in diesem Winter auftaucht. Das ist ja auch unsere Geheimmission, immer irgendwelche japanischen Nachwuchstalente ausfindig zu machen, die Renni Kaido-like in den Weltcup-Zirkus mit einsteigen können. So, genug vom Winter. Wir gehen wieder ins Indoor. Kreisoval, und zwar aus Holz bestehend. Es ist die Bahnrad-Weltmeisterschaft. Ein gewisser Roger Kluge möchte noch bei den Olympischen Spielen 2028 mitmachen. Eine von ganz vielen Schlagzeilen rund um diese Bahnrad-WM. Ich muss ehrlicherweise sagen, das hat auch so ein bisschen Olympia-Hype mitgenommen in den Herbst, David. Oder täuscht da mein Eindruck?
Nein, ich finde, da ist ein gewisser Hype rübergekommen. Wobei man ja auch sagen muss, fairerweise, dass jetzt gerade jetzt zu Olympia die Medaillenausbeute ja nicht ganz so extrem riesig war wie in den Jahren zuvor. Das ist jetzt zum Beispiel auch jetzt, wenn man mal ein Gesamtfazit zu dieser Bahnrad-WM nimmt, haben jetzt Roger Kluge und Tim Thorn-Teutenberg mit ihrem Gold in der im Zweiermannschaftsfahren quasi verhindert, dass es die schlechteste Bilanz seit 2007 wird. Also insofern gab es auch bei dieser WM, ich sage einige Schwierigkeiten, letztendlich hat man einen ganzen Medaillensatz, also einmal Gold, Silber und Bronze mitgenommen, also auch ganz gut. Und man muss ja fairerweise auch dazu sagen, dass zum Beispiel eine Emma Hinze oder eine Lea Sophie Friedrich nicht dabei waren. Das wird dann definitiv zur Europameisterschaft in Belgien im Februar dann anders sein. Aber auf der anderen Seite hatten wir dann so ein bisschen, ja, den deutschen Nachwuchs am Start und gab es mehrere Top-8-Platzierungen. Wie gesagt, auch eine Bronzemedaille bei den Deutschen mit ganz jungen deutschen Fahrern. Kannst du ja vielleicht noch mal mehr dazu sagen. Es war, glaube ich, 4000 Meter Mannschaftsverfolgung.
Genau so sieht's aus. Da hat man sich gegen Japan durchgesetzt, die in der letzten Runde auch noch gestürzt sind. Also 22 Jahre nach dem WM-Silber an gleicher Stelle wieder die Medaille für die deutsche Mannschaft rund um Tim Thorn-Teutenberg, der auf jeden Fall diese Woche den Namen oder den Preis für den schönsten Namen in der Podcast-Folge bekommt. Mehrere Weltrekorde natürlich auch, die wir an der Stelle nicht auflisten, aber Luca, dich auch mal mit reingenommen als Menschen, den ich ja, oder ich habe ja dich so ein bisschen für den Radsport begeistern können, neben den Netflix-Serien, zumindest bilde ich mir das mal ein. Es gab eine Nachricht, die nicht nur die Straßenrad-, sondern vor allem eben die Bahnrad-Fans einen tiefen Schlag in die Magengrube versetzt hat jetzt am Wochenende. Das hat mich wieder ganz kurz auf den Boden der Tatsachen gebracht.
Ja, Sir Chris Hoyle, leider erkrankt an unheilbaren Prostatakrebs, hat ja gerade bei den Olympischen Spielen 2012 da sicherlich sein Karriere-Highlight Gold eingefahren in Keirin im Teamsprint und ja, wirklich eine Legende, mehrfacher Europameister in den unterschiedlichen Wettbewerben dort auf dem Velodrom. Und da, das ist echt, wie du sagtest, schon echt eine große News gewesen. Also einerseits Sportler des Jahres gewesen 2008 vor Lewis Hamilton, muss man auch erstmal schaffen, der Formel 1 Weltmeister in dem Jahr geworden ist. Also von daher auch schon extrem. Und eine Parallele haben sie ja, beide Rennfahrer, und deshalb auch natürlich für mich selber schon vorher so der Name Chris Hoyle oder Sir Chris Hoyle dort schon bekannt gewesen, aber dass er jetzt gerade in Bezug natürlich Bahnradsport die Meldung kam, das ist echt extrem bitter, muss man sagen.
Ja, und zur Ergänzung vielleicht noch Rennfahrer, ja, aber eben nicht nur auf dem Rad, sondern ja auch mit dem Auto, Luca. Also genau. Race of Champions mit Romain Grosjean gefahren. Bis 2013 saß er auf dem Rad, danach hat er sich vor allem auch dem Motorsport nochmal verschrieben. Also das ist ja jetzt kein Nachruf, aber zumindest wollen wir nochmal die Bedeutung dieser Personalie hervorheben, der wir natürlich erstmal allerbeste Genesungswünsche oder eine gute Zeit noch wünschen.
Genau, der war ja auch bei den 24 Stunden von Le Mans dabei, war auch auf dem Nürburgring unterwegs, also von daher Rennfahren, egal ob im Velodrom, auf der Straße oder eben mit dem Vierrädern, hat ihm immer irgendwie Spaß gemacht. Und ja, schade, dass es jetzt echt diese Nachricht kommt, und das wird echt, also das ist echt extrem bitter. Hoffen wir mal, dass er dann die Zeit noch sehr genießen kann mit seiner Familie.
I have terminal cancer, but I still feel lucky. Alles Gute, Hashtag keep fighting Chris würde ich dann vielleicht mal in den Raum werfen. Alles Gute. Genau, und dann machen wir eine Unterbrechung und sind dann gleich wieder da mit Bennys Input zu Darts und Snooker, außerdem Tischtennis, Eishockey und die NFL. Gut, dass wir unseren Experten David am Start haben. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im nächsten Take wieder mit Darts, Tischtennis, Eishockey, Snooker und der NFL. Und ich habe es euch ja versprochen, ihr werdet Benjamin Scherb natürlich auch heute im Wochenrückblick zu hören bekommen. Deswegen hier einmal seine Update-Sprachnachricht aus dem Darts-Sport.
Moin in die Runde und moin an alle Zuhörer. Leider kann ich heute nicht in der Folge mit am Start sein. Trotzdem muss ich natürlich mindestens meinen Senf im Darts dazugeben, denn das letzte European Tour Turnier stand jetzt an diesem Wochenende in Prag in Tschechien. Und es ging ja damit ja um nichts anderes als auch um die Quali für die European Championship. So viel sei vielleicht schon mal im Vorhinein gesagt. Dieses Turnier bedeutete am Ende, dass Martin Schindler auf gesetzten Position 1 für die European Championship steht und damit ja dieses Ranking der European Tour dieses Jahr für sich entschieden hat. Wahnsinnsgeschichte. Und ja, wir hatten ein Finale, was man so, glaube ich, nicht vorhersehen hätte können. Luke Humphries, wenig überraschend wiederum, der im Halbfinale unter anderem Luke Littler schlägt, bekam es mit Kim Heiberechts zu tun. Der Belgier, der sich mit diesem Turnier natürlich jetzt auch die Weltmeisterschaft gesichert hat und ja generell sich damit natürlich auch noch in die Ränge der European Tour gespielt hat, hat echt ein richtig tolles Turnier gespielt, auch etwas Glück mit der Auslosung gehabt, gerade am Finaltag im Viertelfinale war Team Mena geschlagen und Nils Sonneveld im Halbfinale. Und davor Pavel Dirt, Drittel im Achtelfinale, der Tscheche, der überraschend als erster Tscheche jemals, nicht als erster Tscheche, Gavlas hat das schon mal geschafft, aber als erster Qualifikant in den Finaltag als Tscheche einziehen konnte. Den Mann kannte vorher niemand, tolle Geschichte. Martin Schindler schaffte es ins Achtelfinale, dort ging es gegen Mike de Decker raus, was ihn aber wenig interessieren würde. Wie gesagt, Platz 1 gehört ihm und ja, mit einem Average über die 102er-Marke konnte er in Runde 2 auch Peter Wright mit 6:1 schlagen. Auch wichtiges Preisgeld hat Ricardo Pietrzko eingefahren. Auch der hat es erfolgreich ins Achtelfinale geschafft, 6:5 gegen Martin Lukman. Nun dann hauchten im Decider in Runde 3 gegen Nils Sonneveld, gegen den Halbfinalisten, auszuscheiden. Florian Hempel hätte seine WM-Quali fast schon sichern können in diesem Turnier. Er konnte als Nachrücker in das Turnier nachziehen, musste aber leider in Runde 1 eine herbe Niederlage gegen Alan Suter hinnehmen. Und trotzdem ist das Preisgeld natürlich immens wichtig. Mission WM steht auch weiter.
Ja, vielen Dank, Benny, für das Update auf jeden Fall. Und David, nachdem wir eben schon über Bahnradsport gesprochen haben, müssen wir jetzt noch eine zweite Sportart nehmen, die wir gerne besprechen im Podcast, das aber natürlich nicht jede Woche tun. Warum auch immer, es ist natürlich immer viel zu gucken, aber diese Woche konnten wir es uns nicht nehmen lassen, gerade weil ich dich angefragt habe, so ein bisschen für Benny-Ersatz mitzusorgen. Und als ich dann den Namen Felix Lebrun gelesen habe, habe ich einen fluchenden David Müller im Discord vor meinem auditiven Gehirnlappen verspürt, der seinen wirklich energischen Hass auf einen französischen Tischtennisspieler während der Olympischen Spiele ausgelebt hat. Zugegebenermaßen, ich konnte es auch stückweise verstehen. Was hat sich denn rund um Felix Lebrun und die deutschen Tischtennis-Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Europameisterschaft dieser Tage getan?
Ja, das hattest du noch richtig in Erinnerung. Ich erinnere mich bis heute an diesen Tag bei den Olympischen Spielen. Gegen Ovtcharov war das doch, glaube ich, ne? Dieses dramatische Spiel. Nein, also Hass vielleicht, um das auch nochmal ein bisschen einzuordnen. Einfach Hass auf einen unfassbar guten Tischtennisspieler, der auch noch sehr jung ist. Also hochachtungsvoller Hass, sagen wir es mal so.
Ja. Absolut.
Tischtennis-EM stand an, jawohl. Und muss man sagen, aus deutscher Sicht ordentlich gelaufen, nicht überragend, aber auf jeden Fall sehr, sehr gut mit der einen oder anderen Überraschung. Auf jeden Fall muss man natürlich allgemein sagen, und das konnte man dann auch in sämtlichen Artikeln, auf sämtlichen Sportkanälen lesen, dass man einfach merkt, die große deutsche Dominanz ist auch auf europäischer Ebene so langsam vorbei. Ein Beispiel ist zum Beispiel ein Felix Lebrun oder ein Alexis Lebrun. Entschuldigung, wenn ich es so komisch ausspreche. Mein französisches Pronunciation ist nicht so gut. Aber aus deutscher Sicht gab es vor allem insofern positive Nachrichten, dass bei den Herren im Einzelnen ein Benedikt Duda, also nicht mal Dank You oder Dimitri Ovtcharov oder so weit gekommen sind, sondern Benedikt Duda. Der hat das Finale gegen Alexis Lebrun verloren.
Den Bruder.
Genau, ja. Gegen den genau. älteren Bruder. Aber hat auf den Weg ins Finale Bruder Felix, wie gesagt, geschlagen, der auch nicht so ganz glücklich war. Kannst du ja gern nochmal sagen, was da passiert ist. Aber Duda hat auch im Halbfinale auch Dimitri Ovtcharov geschlagen, der anschließend auch gesagt hat, wie bockstark er es fand, wie Duda da gespielt hat. Bei den Frauen im Einzel kann man sich darüber freuen, dass Nina Mittelham wieder halbwegs auf dem Dampf ist. Nach ihrer schweren Verletzung bei Olympia hat sie Bronze geholt. Und dann natürlich im Mix, das war, glaube ich, die erste Medaille, Bronze für Annette Kaufmann und Patrick Franziska. Auch sehr interessant, wenn man den Altersunterschied anguckt, da könnte Franziska auch fast der Vater von Annette Kaufmann sein. Aber sehr erfolgreich Mixed gespielt und dann eine Medaille mit nach Hause gebracht. Und allgemein kann man auch sagen, dass von 6 Männern, die an den Start gegangen sind, 4 das Viertelfinale erreicht haben. Also ein sehr starkes Turnier insgesamt. Und ja, willst du gerne mal was dazu sagen, was mein Lieblingstischtennisspieler aus Frankreich,
jetzt sag den Namen doch nochmal.
Felix Lebrun. Oh, Gottes Willen.
Sehr gut. Also Felix Lebrun hat, nachdem er ein Spiel in der Einzelkonkurrenz verloren hat, einen Bildschirm demoliert. Der 18-jährige Turnierfavorit warf den Schläger weg, zerstörte dabei einen Bildschirm in der Nähe des Tisches, auf dem gespielt wird, und bekam vom Schiedsrichter die rote Karte gezeigt. Danach hat der Tischtennis-Weltverband sogar darüber debattiert, ihn von der WM auszuschließen, durfte allerdings das Doppelfinale noch spielen, das er zusammen mit seinem Bruder dann auch gewonnen hat. Also müssen wir ihm auf jeden Fall trotzdem gratulieren, aber natürlich gratuliere ich auch den deutschen Vertreterinnen und Vertretern. Freue mich natürlich vor allem nicht nur für Ovtcharov, Mittelham und Co., sondern oder Benedikt Duda, sondern vor allem eben auch für Annette Kaufmann und Patrick Franziska. Ein, wie du schon richtig gesagt hast, sehr gemischtes Doppel, was den Altersschnitt angeht. Annette Kaufmann ja das emporkommende Talent, was wir bei Olympia erst alle entdeckt haben. Und Patrick Franziska ja der Oldie aus dem Odenwald, gebürtiger Bensheimer, also auch da ein kleiner hessischer Aspekt bei dieser Medaille mit dabei. Da also die News zur Tischtennis-EM in Linz. Danke für das Mitmachen beim Updaten, David. Und dann würde ich sagen, Eishockey, es ist nicht großartig, was passiert. Die Edmonton Oilers unter Leon Dreiseitel sind weiterhin nicht gut in Form. In der DEL passiert natürlich einiges, in der DEL 2 ebenso. Kassel hat sich ein bisschen gefangen. Bei Bad Nauheim sieht es gar nicht so auch gut aus, sie sind Tabellenletzter, deswegen würde ich Eishockey an der Stelle gar nicht weiter vertiefen. Und wir widmen uns dem Snookersport, der zugegebenermaßen auch nicht ganz so viel News für sich beansprucht in diesen Tagen, aber Benni hat trotzdem ein bisschen was zusammengefasst. Bitteschön.
Im Snooker soll ich natürlich auch nochmal ein kurzes Update geben. Viel gibt es da jedoch nicht zu berichten. Da steht nämlich in dieser Woche die Northern Ireland Open an. Runde 1 ist schon gespielt, das lässt sich vielleicht sagen. Es war tatsächlich mal wieder ein deutschsprachiger Spieler am Start. Alexander Osenbacher, der Schweizer, hat sich qualifiziert, ging aber direkt in Runde 1 gegen Jack Jones 0-4 aus dem Turnier. Sonst, würde ich sagen, behalten wir das Ganze noch im Blick. Es ist wenig abzulesen, bis auf das Mark Selby bereits ausgeschieden ist gegen Louis Heathcote und Gary Wilson auch gegen Mark Davis.
So, das ist das kleine Snooker-Update, auch eher wenig Neuigkeiten. Und dann, David, haben wir natürlich noch ein großes Thema. Bevor es dann gleich um den Fußball geht, da steht viel auf der Tagesordnung bei uns. NFL-Woche Nummer 7 stand an. Wir starten allerdings mit der News, dass Super Bowl 62, das ist im Jahr 2028, im Mercedes-Benz-Stadium der Atlanta Falcons ausgetragen wird. 2017 eröffnet, 2019 letztmals mit einem Super Bowl ausgestattet, also wieder 2028. Das Endspiel dieser Saison steigt ja im Caesar Superdome von New Orleans. Beim letzten Mal, da gab es einen Stromausfall, wenn ich mich richtig erinnere. Das war nämlich mein erster Super Bowl. Genau, aber jetzt zum Sportlichen. Was war in Woche 7 so los?
Woche 7 in der NFL hatte wieder einiges zu bieten. Es ging ja bereits Freitagnacht los. Mit den Saints gegen die Broncos, wo sich die Broncos am Ende durchgesetzt haben und jetzt auch eine positive Statistik aufweisen können. Also, nach dem letzten Jahr, wo man ja auch Sean Payton auch ziemlich gebasht hat, muss man ja sagen, zweite Saison läuft deutlich besser. Wir gehen jetzt nicht jedes Spiel im Detail durch. Vielleicht ein Verweis aufs London-Spiel, aufs letztendlich letzte, was es jetzt am Wochenende in Wembley diesmal gab. Die Jacksonville Jaguars, die haben ja auch schon letzte Woche in London gespielt, machten es diesmal besser gegen die New England Patriots, die sie mit 32-16 schlugen. Und ansonsten schauen wir mal auf die Ergebnisse, die vielleicht so am wichtigsten sind. Houston tut sich weiterhin schwer mit CJ Stroud bei den Green Bay Packers verloren. Und ja, wo es auch ganz düster aussieht, ist bei den Cleveland Browns, die nicht nur verloren haben, sondern jetzt auch um Deshaun Watson, um ihren Quarterback, nicht nur bangen müssen, sondern er hat sich die Achillessehne gerissen, was gleichbedeutend ist mit dem Saisonaus. Aber ich kann mir ehrlicherweise vorstellen, dass viele Fans das an sich, es klingt böse, gar nicht so schlimm finden, weil er mit sehr viel Häme, Spott und Pfiffe verabschiedet wurde. Hört man nicht so gerne. Und auch, obwohl man vergleichsweise knapp noch gegen Cincinnati verloren hat, aber hat man eigentlich jetzt schon mit 1 und 6 eigentlich schon keine Chance mehr, die Playoffs zu erreichen. Wird man dann natürlich schauen müssen, wie es dann weitergeht. Ansonsten Philadelphia ganz souverän bei den Giants. Die Dolphins warten endlich darauf, dass Tua Tagovailoa zurückkommt. Das scheint ja da ganz gut auszusehen. Bis dahin, ja, muss man sich noch irgendwie ein bisschen zurechtdruckeln. Hat auch wieder verloren gegen die Indianapolis Colts. Buffalo war ganz souverän gegen Tennessee. Seattle erstaunlicherweise auch mit 20 Punkten Vorsprung vor den Atlanta Falcons. Auch da, Kirk Cousins kommt noch nicht so richtig in Tritt. Und das Topspiel, was es gab, da Minnesota Vikings gegen die Detroit Lions. Am Ende gewinnen die Lions in Minnesota mit 29-31. Und um euch das mal ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen, was für eine Division das ist, die NFC North, wo jetzt Minnesota und Detroit beide mit 5-1 da stehen. Green Bay ist auf Platz 3 mit 5-2 und die Chicago Bears immerhin mit 4-1. Also es ist wirklich absoluter Wahnsinn in dieser Division. Und da können wir vielleicht dann auch noch eine andere, die NFC East mit hineinnehmen, die ja auch ganz stark besetzt ist mit Philadelphia, mit Dallas. Gut, die Giants nehmen wir mal aus. Aber da auf Platz 1, das hätte man vor der Saison auch nicht gedacht, stehen die Commanders, die Carolina Panthers vom Parkett gebügelt haben, einmal mit 40-7. Ist natürlich auch nicht schön, wenn wir mal so, ich glaube in 2 Wochen ist ja das NFL-Spiel in Deutschland, in München, wo ja schon vor der Saison viele mit der Stirn gerunzelt haben, mit den New York Giants gegen die Carolina Panthers, dass das jetzt nicht so das attraktivste Spiel ist. Und wenn man sich so...
10. November, 14.30 Uhr.
Ja, genau. Und wenn man sich so von beiden Mannschaften die bisherige Saison anguckt, oh weia. Ich hoffe an alle, die ein Ticket bekommen haben, und es ist ja wirklich schwer genug und man bezahlt mitunter viel Geld dafür, dass es nicht so eine Shitshow wird, wie die beiden Mannschaften das bisher gezeigt haben. Aber vielleicht ist da umso mehr dann Spannung garantiert. Und dann am Abend dann noch San Francisco 49ers gegen die Kansas City Chiefs. Und obwohl Patrick Mahomes wieder die ein oder andere Interception geworfen hat, haben sich die Chiefs am Ende des Tages durchgesetzt mit 18-28. Auch die 49ers sind noch hart am Struggeln, stehen 3-4 in ihrer Division, immerhin aber auf Platz 2 noch. Sind natürlich auch viele Verletzte, trotzdem, da muss eigentlich noch ein bisschen mehr kommen. Und ansonsten machen wir die Woche mal noch fix mit dem Spiel der Pittsburgh Steelers, wo erstmals Russell Wilson ran konnte und gleich sein Gegenüber schlug, nämlich Aaron Rodgers und die New York Jets mit 37-15. Also es lohnt sich definitiv in den nächsten Wochen immer wieder reinzugucken. 2 Spiele haben wir dann heute Nacht ja noch mit den Tampa Bay Buccaneers gegen die Baltimore Ravens. Auch ein sehr, sehr interessantes Spiel, und die Cardinals empfangen die Los Angeles Chargers.
Ja, vielen Dank für dein Update. Das lohnt sich auf jeden Fall reinzuschalten, kann ich auf jeden Fall nur zustimmen, wenn die Zeit es zulässt und nicht parallel gerade irgendwie noch der eigene Fußballverein spielt oder man Handball schaut. Lohnt sich auf jeden Fall bei der NFL reinzuschauen. Gute Besserung an Deshaun Watson, und wir machen eine kurze Unterbrechung, und dann stehen relativ viele Fußballthemen auf unserem Zettel, aber wir versuchen echt einigermaßen schleunig durchzukommen, damit wir die Stundenmarke nicht total reißen. Also bis gleich im Fußball. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit natürlich gleich wieder Benjamin Scherb, der natürlich was dazu sagen muss, wie es bei verschiedenen Bundesligamannschaften aussieht. Hat er uns nochmal eine Sprachnachricht geschickt. Wir steigen allerdings mit anderen Themen ein. Nur ganz kurz zu Beginn. Abschied von Thomas Müller, Ilkay Gündoğan, Manuel Neuer und Toni Kroos. Das war das Länderspiel gegen die Niederlande in der München Allianz Arena, direkt nachdem wir unsere letzte Folge veröffentlicht haben. Jamie Leveling performte richtig stark, war der Mann des Spiels beim Spiel gegen die Niederlande. Kurzkommentare sind gerne erwünscht in diesem Fußballteil. Wie hast du auf dieses Spiel geblickt?
Also erstmal fand ich natürlich schön, dass der DFB die drei Spieler, beziehungsweise Toni Kroos hätte da ja auch noch hingehört, aber war ja leider nicht da, aber mal würdig verabschiedet hat. Wir erinnern uns alle, wie es bei Jogi Löw war, Mittwochabend in Wolfsburg gegen Liechtenstein. Also insofern war das ein absolut würdiger Rahmen zum Spiel selber. Jamie Leveling hast du ja schon angesprochen, wo ihm ja das eine Tor zunächst verwehrt wurde, wo wir alle wissen, dass die Entscheidung des Schiedsrichters falsch war. Allgemein auch bei beiden Spielen, sowohl Bosnien-Herzegowina als auch Niederlande, wieder unfassbare Schiedsrichterleistungen. Also man muss sich ja wirklich sagen, ob die etwas gegen Deutschland haben. So weit will ich nicht gehen, aber das war auf internationaler Ebene hochgradig peinlich, muss ich wirklich sagen. Aber wir können uns ja dann freuen, in 3 Monaten wird die UEFA das dann wahrscheinlich wieder offiziell zugeben. In dem Fall war es aber nicht schlimm, wir haben ja beide Spiele gewonnen und allgemein muss man sagen, beeindruckend.
Und das Viertelfinale klar gemacht.
Ja, richtig, richtig. Gut, dass du das nochmal sagst, aber halt auch mit, es gab ja sehr, sehr, sehr viele Ausfälle, muss man ja sagen. Und insbesondere zum Niederlandespiel kam dann ja noch mehr dazu, Alex Pavlovic zum Beispiel. Mhm. So, und wie man da aufgetreten ist mit einer Selbstverständlichkeit, ich habe, glaube ich, irgendwo einen holländischen Kommentar gesehen auf Twitter oder so, wo die sich drüber, oder wo die sich gefragt haben, wer denn dieser Jamie Leveling, wer dieser Angelo Stiller eigentlich ist. Also rein von den Namen her hätten uns die Niederländer eigentlich wegklatschen müssen. So, aber dass wir so gefestigt sind und wir waren klar die bessere Mannschaft und dann so gewinnen, das ist toll. Das haben wir uns doch alle gewünscht und das Schöne ist, dass dann auch bei diesem Abschiedsspiel dann, dadurch, dass das dann auch so ausgegangen ist, Thomas Müller, Ilkay Gündoğan und Manuel Neuer sich nicht genötigt gefühlt haben, doch nochmal ins Spiel einzugreifen.
Absolut, ja, richtig. Ja, ist doch schön, wenn es funktioniert, auch wenn man die Namen jetzt international aus der Perspektive vielleicht nicht sofort als die deutsche Fußballnationalmannschaft mit diesen Namen, sondern eben, wenn es auch mal mit anderen Namen funktioniert. So, dann kommen wir von einem Thomas zum anderen Thomas. Thomas Tuchel wird ab 2025 englischer Nationaltrainer. Ich finde es einen ganz coolen Move. Die Aufregung in England war groß. Die große Frage, die in deutschen Medien dann immer aufkam, wie würdet ihr denn reagieren, wenn ein nicht-deutscher, deutscher Bundestrainer wird? Auch hierzu gerne deine Meinung mit Hinblick auch auf den englischen Fußball, auf die Kaderbreite, die er natürlich da zur Verfügung hat und auf das, was man dann mit Ziel WM 2026 erreichen möchte. Hast du da eine kurze Einschätzung für uns?
Naja, es ist ja so, wir hatten ja die Diskussion zuletzt auch bei der deutschen Nationalmannschaft, sollten wir es mal mit einem nicht-deutschen Trainer probieren. Die Sache ist so ein bisschen, also erstmal finde ich es schon irgendwo sinnvoll, dass man Trainer hat, die auch deren Nation haben. Ich finde, das ist bei der Nationalmannschaft schon nicht so ganz unwichtig. Auf der anderen Seite muss man für Deutschland sagen, stellt sich die Frage bei uns nicht, weil wir haben immer gute Trainer. Also wenn du dir nach der Saison sagen wir immer, boah, wie überragend deutsche Trainer sind, wie erfolgreich die im Ausland sind, das kann man von englischen Trainern, das muss man ganz ehrlich so sagen, nicht behaupten. Ja? Und das sieht man ja auch in der englischen Nationalmannschaft. Also insofern kann man da die deutsche und englische Nationalmannschaft auch nicht miteinander vergleichen, weil ja, es gab ja viel Kritik in England, aber in England sage ich mal, ja okay, ihr hattet jetzt immer englische Nationaltrainer und habt ihr was gewonnen? Nein, habt ihr nicht. So, also insofern ist es auch nicht so ganz vergleichbar. Ich finde das total spannend. Ich kann mir vorstellen, dass das auch gut funktioniert, weil Tuchel, wie gesagt, England sehr, sehr gut kennt. Ja, und er auch viele Spieler da schon kennt. Harry Kane sagt ja selber, dass er sich sehr auf ihn freut. Also insofern glaube ich schon, dass das gut funktionieren kann. Ich hoffe es ehrlicherweise nicht, weil der...
Wenn sie gegen Deutschland spielen zumindest.
Ja, das auch, aber der allgemeine oder die allgemeine Häme und Spott so, ne, zwischen Deutschland und England, das sollten wir doch jetzt nicht sein.
Das möchtest du nicht missen.
Nein, das sollte so bleiben. Aber es ist spannende Verpflichtung auf jeden Fall.
Ja, das schauen wir uns auf jeden Fall gerne an. Du warst in Österreich und bist jetzt in England. Ich würde sagen, da schieben wir auf das Ende der Folge. Ja, wir bleiben mal beim sportlichen Geschehen und können jetzt einmal ganz kurz hören, was Benny so zum Bundesligaspieltag sagt und alles, was danach kommt. Also Liga 3, Liga 2. Ich war auch im Stadion bei einem Spiel. Das teast Benny so ein bisschen an, aber wir hören ihn erstmal zu den Spielen von Bochum, von den Bayern und von der Eintracht sowie Gladbach. Bis gleich. Oder viel Spaß.
Tja, und bin ich kaum einmal am Wochenende beschäftigt, knallt es auch richtig in der Bundesliga. Ich meine, der erste Coach in der Bundesliga wurde jetzt entlassen in dieser Saison. Es handelt sich hier um Peter Zeidler von VfL Bochum, das bisher schwächste Team in dieser Bundesliga-Saison. Nur ein Punkt aus 7 Spielen. Das sah lange Zeit relativ stabil aus. Man wollte dem Trainer das Vertrauen trotzdem geben, gerade weil man ja auch, ich glaube, es war in der vergangenen Saison, wo man 10 Spiele, glaube ich, ohne Sieg war. Das ist bisher nach 7 Spielen immer noch so. Offensichtlich hat man da aber die Perspektive nicht mehr gesehen, um weiterzumachen, gerade nach diesem 1:3 gegen Hoffenheim, die ja selbst vor diesem Spiel nur 4 Punkte auf dem eigenen Konto hatte. Sonst war natürlich eine starke Mannschaft von Bayern München zu sehen gegen den VfB Stuttgart im Topspiel. 4:0 am Ende, auch unter anderem durch einen Dreierpack von Harry Kane. Das hätte man vielleicht in der Deutlichkeit auch so nicht erwartet. Ich glaube, man kann auch durchaus wieder mit Fug und Recht behaupten, dass die Eintracht sich weiter gut schlägt. Gegen Leverkusen hauchdünn mit 1:2 verloren. Also spannende Vorzeichen, auch hier im Team der zwei sehr spannenden Mannschaften, im Spiel der zwei sehr spannenden Mannschaften Gladbach und Heidenheim, konnte sich Gladbach Gott sei Dank für sich selbst hier diese 3 wichtigen Punkte sichern. Das war natürlich für die Gladbacher, aber auch für einen Wirkus zum Beispiel auf der Sportdirektorposition, auf dem sehr viel Druck liegt, ein sehr, sehr wichtiger Erfolg und ein Zeichen, dass es doch auch funktionieren kann mit diesem Kader gegen die Heidenheimer, die sich ja durchaus weiterhin sehr solide schlagen, obwohl sie viele sehr wichtige Spieler vor der Saison verloren haben. Sonst, David, bin ich sehr gespannt, was du uns zur zweiten Liga beiträgst, was du über meine Schalker sagen kannst, die ja 0:1 gegen Hannover verloren haben. Du warst ja im Stadion. Ich habe leider das Spiel nicht sehen können, habe aber mir eine Meinung bisher schon gebildet. Und auf jeden Fall ging das Debüt von Kees van Wonderen, wie ich glaube die letzten 9 Schalke-Trainer, ebenfalls schief. Wieder keine 3 Punkte zum Start, keine gute Leistung. Ich bin gespannt, was du daraus machst.
Ja, da waren ja jetzt schon einige Themen dabei. Ich würde sagen, David, wir starten mit der Trainerentlassung in Bochum. Peter Zeidler, bisher wirklich kein gutes Schauspiel abgeliefert. 1 Punkt aus 7 Spielen, wie Benni auch schon richtig erwähnt hat. Die Nachfolgelösungen sind jetzt vorerst Markus Feldhoff und Murat Ural. Beide mit UEFA-Lizenz ausgestattet. Kann das der VfL noch unten raus, oder kann sich der VfL selbst unten raus manövrieren?
Also wenn du die Frage so stellst, ob das mit dem Bein möglich ist, dann muss ich dir ganz klar sagen, keine Ahnung, weil ich die Namen vorher noch nie gehört habe. Aber ich glaube, es wird einigen da draußen auch so gehen. Ich kann es dir ehrlicherweise nicht sagen. Wir haben ja vor der Saison alle gesagt, Bochum ist mit klarer Abstiegsfavorit. So, und wir haben die ganze Thematik gehabt mit den Leuten, die den Verein vor der Saison verlassen haben. Sie haben eigentlich, finde ich, und sie haben ja den Sportdirektor übrigens auch entlassen, muss man ja auch noch mit dazu sagen, hat ja nicht nur den Trainer getroffen. Und ich finde, sie haben gar keine schlechten Transfers so getätigt. Gerade so Leute wie De Witt oder so, der jetzt ja auch am Wochenende wieder einen riesigen Fehler gemacht hat. Also sie haben eigentlich Spieler geholt, von denen man eigentlich erwarten müsste, dass sie besser sind. Sie sind es aber leider nun mal nicht. So, und da kann dann aber, finde ich, da kann ich jetzt dem Trainer, dem Sportdirektor, da kann ich jetzt niemanden so richtig einen Vorwurf machen, sondern Bochum steht einfach jetzt da, wo wir sie alle erwartet haben. Aber dass man da dann über einen neuen Trainer auch nachdenkt und versucht, da irgendwie den Trend noch zu brechen, kann ich halt auch nachvollziehen.
Kein überraschendes Phänomen im modernen Profifußball-Business. Dann rollen wir den Spieltag doch von vorne auf und thematisieren die Aspekte, die Benni angerissen hat, natürlich auch. Freitagabend, der Dortmund gewinnt 2:1 gegen St. Pauli und bleibt damit seit 39 Freitagabendspielen ungeschlagen. Am Samstagnachmittag gibt es dann das Topspiel zwischen Leverkusen und Frankfurt, 2:1. Also kann sein, dass ich jetzt ein bisschen was von Benni wiederhole. Wir wollen aber auf einige Dinge noch eingehen. Ein Nicht-Elfmeter, Jonathan Tah gegen Kevin Trapp, der sein Comeback in der Startelf gefeiert hat, und Boniface, der ja vor allem dann auch danach noch für Schlagzeilen sorgt, eben nicht nur, dass Leverkusen gewinnt, sondern dass er auch noch einen Autounfall hat in Frankfurt in der Nähe des Flughafens. Gute Besserung, das hätte auch echt schlimmer ausgehen können, wenn man sich die Bilder vom Auto ansieht. Wie gesagt, die Niederlage von Bochum gegen Hoffenheim wurde bereits erwähnt. Freiburg hat gegen Augsburg gewonnen. Das ist ganz wichtig, dass die Schuster-Elf zu Hause mal erfolgreich ist. Wobei die schon auf Platz 3 stehen in der Tabelle. Das ist irgendwie mir total vorbeigegangen, weil ich dachte, okay, ja, irgendwie gegen Stuttgart so gar nicht mal so schlecht gespielt, dann gegen Pauli verloren und jetzt Tabellendritter. Das passt für mich im ersten Moment gar nicht mal zusammen.
Ja, ja, definitiv. Aber das ist ja ein komisches Phänomen. Das habe ich mit meinem Benny zuletzt Football's Coming Home besprochen. Freiburg, dass die ja einfach so, auch nach Christian Streich, einfach so weitermachen und dass die ja auch quasi noch nie so einen guten Saisonstart hatten. Auch nicht unter Christian Streich. Wo wir alle gesagt haben, Julian Schuster braucht erstmal Eingewöhnungszeit etc. pp. Von wegen. Es geht einfach nahtlos weiter. Das komplett irre. Ja, und dann ist mal so ein Spiel gegen St. Pauli, aber dann gewinnen sie auch wieder nächste Woche gegen Augsburg. Also mir gefällt das total, was Freiburg.
Ja, das ist schon echt nicht schlecht. Ja, wir können mal kurz gucken, ob ich noch Zahlen finde zum Bundesliga-Start. Gewann 5 der ersten 7 Bundesligaspiele der laufenden Saison. So viele wie noch nie zuvor. Also dann hat man sich vielleicht einfach an den Spielen, die nicht so gut liefen, so dran festgehalten, dass es vielleicht ein bisschen für Verwunderung gesorgt hat. So, Mainz verliert zu Hause gegen Leipzig 0-2, keine große Überraschung. Gladbach gegen Heidenheim. Kleindienst ist gegen seinen Ex-Verein erfolgreich und Gladbach gewinnt zu Hause 3-2. Es können also mal einigermaßen spektakuläre Fußballspiele im Borussia-Park stattfinden. Man steht in der Tabelle jetzt beide Teams im Niemandsland, getrennt vom VfB Stuttgart, der im Topspiel in München zu Gast war. Wieder mal Jamie Leveling in der Allianz Arena. Schlussendlich ein Sieg für die Bayern, der dadurch überschattet wird, dass sich Alexander Pavlovic das Schlüsselbein bricht und einige Wochen ausfallen wird. Ein ziemlich bitterer Verlust. Ich habe ihn bei Kickbase gleich abgestoßen, kann ich sagen. Aber natürlich trauere ich ihm hinterher. Unter anderem natürlich, weil er mitentscheidend das Topspiel geprägt hat gegen Leverkusen. Diesen Traumdistanzschuss, der wird den Bayern fehlen. Und ist einer, der sich freut im Kader, dann Leon Goretzka.
Ich befürchte eher, dass da die Tür dann für Joao Palhinha aufgehen wird. Also es würde mich zumindest wundern, wenn es jetzt nicht so weit wäre in der Hinsicht. Also insofern, ja, würde dann Leon Goretzka der Ersatz von Joao Palhinha vielleicht sein. Aber ich glaube eher nicht, dass das jetzt die Einsatzzeiten von Goretzka jetzt massiv erhöhen wird tatsächlich. Leider, leider.
Okay. Ja, dann schauen wir mal, was das im auch internationalen Geschäft macht. Man hat ja mit Mehrfachbelastungen zu kämpfen, welche Auswirkungen das hat. Gute Besserung auf jeden Fall an, Zitat, unseren Alex aus der U23, wie Thomas Tuchel mal so schön sagte. Am Sonntag hatten wir noch folgende Partien: Kiel gegen Union 0-2 und Wolfsburg gegen Bremen 2-4. Ein sehr, sehr tumultreiches Spiel am Ende mit einer ja wirklich verheerenden roten Karte von Patrick Wimmer. Deswegen Wolfsburg noch in Unterzahl mit Duxch war erfolgreich und konnte sich mal so ein bisschen von seinem Frust freischießen, den er sich vielleicht so ein bisschen in den letzten Wochen angespielt hat. Und dann, ja, würde ich sagen, gucken wir mal so ein bisschen auf das, was Benny noch angesprochen hat. Ich gucke gerade mal aufs Programm nächste Woche. Topspiel lässt etwas federn im Vergleich zu den letzten Wochen, Bremen gegen Leverkusen. Das kleine Vorschau. Und dann kommen wir zu dem, was Benny angerissen hat, nämlich zum Wochenende in Liga 2. Bevor wir über Arminia nachher in Liga 3 sprechen, müssen wir über Schalke sprechen. Aber der Zweitligaspieltag beginnt am Freitag und der ist dieses Mal auf jeden Fall auch Pflichtthema, denn das erste Mal seit dem 1. Oktober 2023 gewinnt der SV Darmstadt 98 ein Heimspiel am Böllenfalltor und das gegen keine geringere Mannschaft als den Bundesliga-Mitabsteiger Köln und auch nicht irgendwie, sondern mit 5-1. Das sorgt ja für ordentlich Augenreiben. Ich durfte das Spiel für einen neuen Job begleiten und das war wirklich phänomenal, was da für eine emotionale Aufladung am Böllenfalltor war. Fußballerisch, defensiv, viele Fragezeichen beim 1. FC Köln. David, du hast ja, glaube ich, nicht allzu viel gesehen, aber mit Hinblick auf die Zeit müssen wir die Tiefenanalyse, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt noch hinterher schieben.
Nee, das müssen wir nicht. Wir können es ja kurz fassen, auch zum zweiten Freitagabendspiel, wo Hertha gerade noch die Niederlage verhindert hat, wobei nicht nur verhindert hat, sondern am Ende dann souverän gewonnen hat gegen Braunschweig. Ich möchte nur vielleicht zum Darmstadt-Köln-Spiel noch einwerfen, dass jetzt Florian Kohfeldt, also dass man das nicht so interpretieren sollte, dass jetzt Florian Kohfeldt ein überragender Trainer wäre. Dennoch scheint er einen bisher sehr guten Job bei den Lilien zu machen.
Ja, da drücken wir ihm auch weiter die Daumen dafür. So, und dann ja die anderen Ergebnisse noch kurz im Schnelldurchlauf und dann gucken wir noch auf ein bestimmtes Spiel. Preußen gegen Elversberg 1-1, Regensburg gegen Düsseldorf 0-3, damit weiter in Tabellenführer die Fortuna, ein Punkt vor Karlsruhe und 2 vor dem HSV. Kaiserslautern gewinnt das Topspiel am Betzenberg gegen Paderborn mit 3-0. HSV gewinnt gegen Magdeburg mit 3-1 am Sonntag. Ebenso Fürth gegen Nürnberg, das Derby im Frankenland. Ein Befreiungsschlag für die Nürnberger, die bisher auch noch nicht so rosig in die Saison reingestartet sind, sind jetzt vor den Fürthern in der Tabelle, gewinnen 4-0 im Sportpark Ronhof. Und dann gibt es noch Ulm gegen Kaiserslautern, Karlsruhe, ein allerletzte Minute-Tor für den KSC, sorgt noch für einen 1-0-Sieg im Donaustadion für die Gäste. Und Hannover 96 am Samstagmittag empfing den FC Schalke 04. Ich habe mir das im Stadion angeguckt, sonst ist es immer ein Pflichtspiel für Benny, hat diesmal nicht hingehauen, aber es ist wirklich spektakulär. 15.000, 20.000 Gästefans der Schalke, durchgehender Support, bis auf die asozialen Schalker, den Fangesang habe ich vermisst, also war wirklich cool. Habe jetzt auch noch nicht so viele Spiele im Stadion gesehen, wo nicht entweder die Eintracht aus Frankfurt oder Arminia Bielefeld beteiligt war, deswegen hat sich richtig gelohnt, tolles Zweitligaspiel, ausverkaufte Hütte, 49.000 Zuschauer, das ließ sich sehr, sehr gut sehen. Viel Arminen-Vergangenheit natürlich auf dem Rasen. Frühes Tor durch einen Ex-Armin, Kunze, den Sechser von Hannover, 1-0 Sieg am Ende. Es gab ein Abseitstor noch ganz am Ende des Spiels. Das wurde gefeiert im Stadion. Ein Riesenjubel zum 2-0. 2 Minuten später kam die Anzeige auf der Videoleinwand. Ja, Tor zählt nicht wegen Abseits, aber es wurde kein Bild gezeigt, der Stadionsprecher hat nichts dazu gesagt. Die Verwirrung war groß. Gott sei Dank hat es jetzt nichts am Spielverlauf geändert, aber das war schon ziemlich irritierend.
Ja, wunderbar. Klingt super. Also, und wir, und wir diskutieren drüber, dass die Schiedsrichter doch ihre Entscheidungen vielleicht erklären sollten. Vielleicht wäre das in dem Kontext dann umso mehr clever, wobei ich mal so sage, wenn es schon technisch offensichtlich nicht möglich ist, die Entscheidungen im Stadion abzuspielen, dann wird das sicherlich auch irgendwo scheitern. Irgendwo findet man ja irgendwelche Gründe.
Ja, genau. Dann springen wir ganz kurz in Liga 3. Ich mach's kurz. Sandhausen bleibt Tabellenführer, Dresden dahinter. Auch wenn Dynamo wieder abenteuerliche Dinge tut. Also guckt euch unbedingt ein paar Drittliga-Highlights an. Unter anderem 3-5 zwischen Viktoria Köln und Borussia Dortmund 2. Wien Wiesbaden wird zerlegt. Der Zweitliga-Absteiger von Hannover 96 2 und zwar in der Brita Arena 1-5. Stuttgart 2, Saarbrücken 2-3. Sonntag dann noch wilder. Dresden Last-Minute-Ausgleich gegen Rot-Weiß Essen zu Hause 3-3. Unterhaching 1860 ebenfalls Derby 2-2 und Arminia gewinnt das Sandwich-Spiel. Macht spannender, aber am Ende ein schönes 3-1 gegen Osnabrück. Unter der Woche geht es gleich weiter. Englische Woche, da ist dann Bielefeld zu Gast in der Heinz von Heiden Arena, wo ich am Wochenende war, gegen die Mannschaft, die 5-1 gegen Wiesbaden gewonnen hat. Also das bleibt spannend, auch in Liga 3. Und dann würde ich sagen, sprechen wir ganz kurz darüber, was in der im Frauenfußball so los war, sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League. Sehr, sehr interessant, weil Alexandra Popp so ein bisschen Sorgen oder für besorgte Gesichter gesorgt hat, hat sich leicht verletzt an der Achillessehne beim Champions League-Spiel Nummer 100 für sie ganz persönlich. Wolfsburg hat gegen Lyon verloren, die Bayern waren gegen Juventus erfolgreich. In der Bundesliga gab es das Spitzenspiel zwischen Leverkusen und den Bayern. Das hatten die Münchnerinnen am Ende für sich entschieden. Auswärts in Leverkusen gewonnen mit 3-2. Frankfurt verliert zu Hause gegen Bremen. Das Tor müsst ihr euch auch unbedingt angucken. Aus der eigenen Hälfte geschossen mit 1-0. Dadurch fällt Frankfurt auf Platz 2 zurück. Bremen steigt auf Platz 8 hoch. Und dann, David, bisschen Europapokal-Vorschau gönnen wir uns auf jeden Fall noch. Englische Ligen lasse ich jetzt einfach mal raus, spanische ebenso, italienische auch. Die türkische wird natürlich gleich Thema sein, habe ich euch versprochen. Aber vorher, Europapokal, Dienstag, Wir haben mal wieder ein Spiel im Bernabeu. Real Madrid diesmal nicht gegen den VfB Stuttgart, sondern gegen Borussia Dortmund. Was erwartest du?
Ein unfassbar krasses Spiel. Also ich freue mich da sehr drauf, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht live sehen kann. Also sowohl nicht im Stadion live sehen kann, als auch jetzt zu Hause an den Fernsehgeräten. Aber ich bin vor allem gespannt, ob der BVB das, was sie in der Bundesliga immer noch nicht so gut hinkriegen, jetzt in der Champions League weiterführen. Weil da sind sie aktuell Tabellenführer, aber sie hatten noch nicht die schwierigen Gegner. Und das ist jetzt mal eine richtige Herausforderung und ja auch so ein bisschen Champions League Finale Reloaded, wenn auch in Madrid.
Ja, absolut richtig, genau. Dann ebenfalls als deutsche Mannschaft im Einsatz am Dienstag Juventus gegen Stuttgart. Servicehinweis, das Spiel Madrid gegen Borussia Dortmund läuft bei Prime Video. Mittwoch spielt dann in der frühen Anstoßzeit Stade Brest zu Hause gegen Bayer 04 Leverkusen um 18:45 Uhr. Die Bayern sind im Barcelona Olympiastadion zu Gast. Das Camp Nou macht zwar Fortschritte, ist allerdings noch nicht fertig. Und Leipzig ist zu Hause gegen Liverpool gefragt. Wie sind deine Gedanken zu den anderen vier Spielen mit deutscher Beteiligung?
Also eigentlich müsste man ja sagen, Stade Brest könnte Leverkusen gefährlich werden, weil die ja aktuell auch sehr weit oben in der Champions League-Tabelle sind. Unangenehmer Gegner definitiv. Aber Leverkusen sollte zumindest nicht verlieren und nachdem der Start ja jetzt noch nicht ganz so perfekt war, obwohl er war ja okay, aber sollten das sichere drei Punkte sein. Die Bayern verlieren dürfen sie auf keinen Fall, weil dann stehst du eigentlich schon so ziemlich mit dem Rücken zur Wand, gerade mit dem nächsten Heimspiel, was dann gegen PSG ist. Aber sie haben ja zumindest jetzt am Wochenende gegen Stuttgart wieder ein paar positive Vibes kreiert. Also das heißt, das könnte dann in Barcelona gut klappen, die aber natürlich auch klar gewonnen haben jetzt am Wochenende. Also es ist ein, und Barca gegen Bayern ist ja immer special und jetzt gerade gegen Hansi Flick. Also sehr, sehr spannendes Spiel und wäre ich nicht jetzt in England unterwegs, hätte ich natürlich versucht zu Leipzig gegen Liverpool zu gehen. Einer der wenigen Gründe, warum man die Red Bull Arena an dem Abend mal besuchen sollte. Aber ansonsten, ich denke mal, also Leipzig ist gerade für die großen Mannschaften zu Hause auch sehr unangenehm. Also das wird für Liverpool kein Selbstläufer, wenn überhaupt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Reds da auch was liegen lassen.
Hoffen wir, ja. Dass es eleganter läuft als gegen den Gegner des VfB Stuttgart. Juventus war ja in Leipzig in Unterzahl erfolgreich, wenn ich das richtig im Kopf noch habe. Genau, dann Europa League, ganz schnell. Frankfurt ist in der frühen Anstoßzeit am Donnerstag zu Hause gegen Riga gefragt. Das sollte auf jeden Fall eine machbare Partie werden. Ein bisschen schwieriger wird es unterdessen für die TSG aus Hoffenheim. Die ist in Porto zu Gast. Außerdem hat es Davids dann angesehen oder abgesehen auf Tottenham gegen Alkmaar wahrscheinlich. Ne? Das wird ein Spiel sein, wo du deine Augen hast.
Ja, das ist richtig. Also da werde ich sogar ganz, 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 ganz live meine Augen haben, nämlich im Stadion. Aktuell läuft es ja für Tottenham in der Europa League, auch wenn jetzt die zwei Spiele jetzt nicht so super gut waren, aber beide gewonnen. Und insofern glaube ich, dass oder sollte das gegen Alkmaar auch eine souveräne Sache sein.
Dann haben wir noch die Conference League mit dem kleinen Highlight-Spiel Panna gegen Chelsea in der frühen Anstoßzeit, falls ihr da noch ein Spiel braucht, das ihr gucken möchtet, parallel zur Eintracht. Und abends ist dann bei Parfos FC aus Zypern der erste FC Heidenheim zu Gast. Da wünschen wir natürlich auch nur das Beste für die Mannschaft von Frank Schmidt, dass es da in der Conference League weiter ganz gut läuft. Man ist ja zwischenzeitlich Platz 13 in der ganz großen Tabelle. Und dann schließen wir ab mit der News, die wir euch natürlich noch schuldig sind. Das Topspiel in der Super League in der Türkei. Samsunspor gegen Fenerbahce. Das ist nichts weniger als das Trainerduell. Haltet euch fest. Thomas Reis gegen José Mourinho. Thomas Reis hat gelb gesehen, wie viele andere in dieser Partie auch. Am Ende ein umstrittenes und hitziges 2:2, das seines Topspielcharakters auf jeden Fall würdig war. Am Ende Samsunspor jetzt Dritter, Fenerbahce Vierter. Das heißt, man schiebt sich zwischen die beiden Istanbul-Clubs. Gala ist vorneweg.
Also das heißt ja im Prinzip dann, dass Thomas Reis auf jeden Fall kein schlechterer Trainer ist als José Mourinho.
Ja, sehr gut. Das ist die Interpretation, die wir daraus mitnehmen können. Damit wäre diese Storyline, diese inhaltliche Klammer auch geschlossen. Und dann stelle ich dir nochmal die Frage. Du hast jetzt eben schon erwähnt, Tottenham gegen Alkmaar ist ein Ziel deines Stadionsbesuchs in diesen Tagen. Du warst aber auch schon in Österreich. Du hast ja schon aus wienerischen S-Bahnen berichtet und bist ja auch schon in Manchester und das auch nicht ohne Grund in dieser Stadt. Dann nimm uns mal ein bisschen mit auf deine Reise zum Abschluss in dieser Podcast-Episode, dieses Wochenrückblicks.
Ja, ich bin gerade regulär im Urlaub unterwegs und ich kann ja nie zu Hause still sitzen, sondern muss immer komische Fußballreisen unternehmen. Deswegen habe ich quasi jetzt am Sonntag angefangen. In der österreichischen Liga bei Rapid, bei Austria, war ich ja schon vor einigen Jahren, wobei das in der Conference League war. Ja, Rapid hat gegen die TSV Hartberg gespielt, kannte ich vorher auch nicht. Ein süßes 5000-Seelen-Städtchen. Dörfchen kann man, glaube ich, bei 5000 Einwohnern dann wiederum auch nicht sagen. Aber wenn ihr mal in Österreich seid, also gerade jetzt Austria Wien oder Rapid Wien, die auch viel Fansupport mitbringen, oder auch Sturm Graz zum Beispiel. Also es lohnt sich definitiv, da mal vorbeizuschauen, ist eine gute Stimmung. Und ja, dann bin ich jetzt in Manchester, in Großbritannien, jetzt noch die ganze Woche. Wie gesagt, am Donnerstag geht es dann nach London zu Tottenham. Und morgen werde ich mal gucken, deswegen sagte ich auch, weiß ich nicht, ob ich morgen Abend Champions League gucken kann, weil ich mir dann vielleicht League One oder Championship anschauen werde, entweder Wigan oder Preston oder vielleicht auch gar keins von beiden. Wie gesagt, das überlege ich mir noch. Und ansonsten morgen Mittag wird es total spannend, mache ich eine Stadionführung im Old Trafford. Aufs Etihad habe ich dann verzichtet, Stadion, besichtigungsmäßig, weil so krass ist das jetzt nicht. Aber dafür bin ich dann am Mittwoch in der Champions
League. Aber einmal Ortega winken musst du trotzdem,
bitte. Das mache ich für dich. Ich grüße
ihn. Ist schon wieder anderthalb Wochen her, dass ich ihn gesehen habe.
Ich grüße ihn und vielleicht schaffe ich es ja, ein Video vom Aufwärmen zu machen. Genau, bin ich dann, wenn Man City dann Mittwochabend gegen Sparta Prag spielt. Und um vielleicht die ganze Woche rund zu machen, am Freitag fliege ich dann wieder zurück und wenn ich dann schon mal in der Nähe von Mainz bin, werde ich dann da mir dann das Freitagabendspiel in der Bundesliga auch noch geben. Gegen Gladbach ist das dann, glaube ich.
Ah, Leckerbissen zum Ende eines Trips. Ja, dann wünsche ich dir tolle Fußballerlebnisse. Danke, danke. Ihr könnt das natürlich alles mitverfolgen. Football's Coming Home, Fußballfilme und mehr. Bei Instagram seid ihr da immer richtig aufgehoben. Gibt natürlich auch immer dann fleißig Bilder und Videos aus den Stadien. Da bin ich mir sicher. Viel Spaß, gute Rückreise, aber erstmal viel Spaß eben bei den Partien. Danke fürs Einspringen hier. Luca hat sich inzwischen schon verabschiedet. Der lässt herzlich grüßen und dankt auch euch da draußen, dass ihr den Motorsportblock vorhin so schön mitgemacht habt. Und ich würde sagen, wir schließen mit einem ganz dicken Gruß an Sir Chris Hoy. Noch einmal gute Besserung an dieser Stelle. Das ist, glaube ich, die Nachricht, die uns jetzt nochmal wichtig ist an der Stelle. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann hoffentlich auch wieder mit Benny und dir eine schöne Zeit. Danke, ciao.
Danke dir auch. Macht's gut, ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.